Wir haben über dieses Thema gesprochen und das ist wirklich ein ganz zentrales Thema, wenn du mit Jesus unterwegs bist, diese Frage, hey, wie bleibe ich denn brennend im Geist? Was Paulus so sagt, wie passiert das? Und wenn du noch dem Christsein noch so ein bisschen kritisch gegenüberstehst, sagst, hey, das überlege ich mir, genau darum geht es. Wir Christen, wir wollen leidenschaftliche Menschen sein. Und das ist immer wieder eine Herausforderung, auch in unserem Leben, dass dieses Feuer im Glauben beständig bleibt in unserem Leben und dass es eine Sache ist, die nicht nachlässt, dass wir, wie wir gestern Abend gesagt haben, nicht solche Christen sind, wo es einfach nur noch so glostet, sondern wo es brennend ist, wo wir leidenschaftlich Menschen sind, die leidenschaftlich lieben, die leidenschaftlich Hoffnung verbreiten, die leidenschaftlich gerne vergeben, die leidenschaftlich gerne sich einsetzen mit den Gaben, die Gott ihnen anvertraut hat, die leidenschaftlich sich um Menschen kümmern, die in Not sind, die leidenschaftlich Barmherzigkeit leben, die leidenschaftlich sind, das brennend gerne tun mit ihrem Leben, die leidenschaftlich von dieser Liebe Gottes weitergeben an andere, dass dieses Feuer in uns brennt, leidenschaftlich zu bleiben. Und wir haben über dieses nachgedacht und ich möchte es einfach nochmal wiederholen, dass es uns klar wird, dieses Feuer des Glaubens kommt nicht aus einer vermehrten Anstrengung für Gott. Das ist mir nochmal ganz wichtig, sondern es kommt aus der vertieften Begegnung mit Gott, dem Gott, der Feuer ist, dem Gott, der Liebe ist, dem Gott, der Hoffnung ist, dem Gott, der Barmherzigkeit ist, dem Gott, der Hilfe ist, wenn wir mit dem connected sind. Dann springt es über dieser Funke und wird uns immer wieder neu anfachen. Glaube wird angefacht in der Intimität mit dem lebendigen, leidenschaftlichen, ja feurigen Gott. Glauben, Leben mit mehr Feuer besteht darin, in Jesu gutes Wesen und seinen genialen Willen hineinzuwachsen, Stück für Stück. Und das ist das Schöne, seine Prinzipien und seine Power immer mehr und wieder neu zu erleben, immer mehr und immer wieder neu zu erleben. Oft gar nichts Neues. Paulus sagt ganz oft in seinen Briefen, mindestens 3-4 Mal, ich habe euch das schon ein paar Mal geschrieben, dessen werde ich nicht überdrüssig, dessen schäme mich nicht, ich schreibe euch dasselbe nochmal und nochmal und nochmal. Warum? Bei euch wirkt es die Festigkeit im Glauben. Also das ist das Schöne für einen Prediger, man muss immer was Neues predigen. Manchmal schämt man sich dafür und denkt, ah, wieder dasselbe. Aber es ist dasselbe, das wir immer wieder neu in unserem Leben brauchen. Wir essen auch nicht jeden Tag irgendwas anderes, sondern immer mal wieder dasselbe. So, in meinem Haus, wo ich aufgewachsen bin, gab es jede Woche denselben Wochenessplan. Immer. Es gab immer Sonntagsbraten mit irgendwas. Montags gab es immer Reste, dienstags gab es immer süß, mittwochs gab es was immer dasselbe, donnerstags, freitags, samstags gab es immer Krombeereschnitz und sonntags wieder Braten und montags wieder Reste. Man wusste ganz genau, was gibt. Es war immer dasselbe. Und wir sind groß und stark geworden, wollte ich nur sagen. So, man braucht nicht immer was Neues. Aber natürlich, das, was man zu sich nimmt, sollte gut sein. Und das ist auch bei Jesus so. Es braucht nicht immer was Neues, um das Feuer in Gang zu halten, sondern mehr und immer wieder das neu zu erleben, diese Prinzipien und seine Power. Es geht nicht darum, im christlichen Leben über Christus hinaus zu wachsen, sondern durch Christus über sich hinaus zu wachsen. Das ist das Ziel, das wir haben, durch die Kraft seines Geistes. Und wir haben gestern Abend gesagt, dieser Geist Gottes, der ist bereit zu wirken. Der ist wie Thermomix, ohne den geht nichts. Den brauchen wir. Ohne den, sagt Jesus zu dem Nikodemus, bist du zwar lebendig, aber nicht lebendig genug. Du bist vielleicht gut, aber nicht gut genug. Du bist vielleicht stark, aber nicht stark genug. Wir brauchen diese übernatürliche Intervention Gottes in unserem Leben. Sonst können wir nicht übernatürlich lieben. Sonst werden wir nur lieben, wie Jesus sagt, wie die Zöllner und Pharisäer lieben. Wie lieben die? Die lieben die, die sie lieben. Die können auch lieben. Es geht nicht darum, dass Menschen ohne Jesus nicht lieben können. Die können auch lieben. Aber nur die lieben, die sie lieben. Und Christus sagt, wir brauchen eine übernatürliche Liebe, um auch die zu lieben, die uns nicht lieben, unsere Feinde lieben. Und manchmal wacht der Feind neben mir im Bett morgens auf? Na, bei euch nicht, nur bei mir. Und da zeigt sich's dann, ob ich den liebe, der vielleicht mich verletzt hat, dem vergeben kann, der vielleicht ein verletzendes Wort gesagt hat. Manches Mal ist es zwischen Geschwistern. Ich bin mit 3 Brüdern aufgewachsen. Das war Feindschaft. Da sind Messer geflogen. Messer. Und ganz tiefe Verbitterung über Jahre hinweg, über ganz viele Dinge. Und da ist über Jahre Feindschaften entstanden. Und dann aufeinander zuzugehen, dazu braucht es eine übernatürliche Vergebungsbereitschaft, Dinge in Ordnung zu bringen, Biografien zu bereinigen. Es braucht was viel Größeres. Und Jesus sagt, genau darum geht es. Es geht darum, diese größere Liebe zu haben. Ohne diesen Heiligen Geist geht nichts. Es geht kein Standing vor Gott, dass ich vor Gott stehe. Es geht aber auch nicht diese übernatürliche Ausrichtung zu leben für Gott in dieser Welt. Wir brauchen ihn. Ohne den geht nichts. Weil er das Werk von Jesus in uns anwendet, weil er den Willen in uns hilft zu tun und weil er dieses Wunder von Jesus anbetet in uns, dass wir Jesus groß machen. Und dieser Heilige Geist, und darüber haben wir gestern Abend viel gesprochen, der will nicht nur einmal empfangen sein, um ihn zu haben, sondern wir sollen ihn suchen, um erfüllt von ihm zu sein. Dieser Heilige Geist, der in uns wohnt, seit wir wiedergeboren sind, wenn du Christ bist, das nennen wir so, dann wird man wiedergeboren, weil es die Bibel so nennt, da kommt der Heilige Geist in uns hinein, wir werden zu einer neuen Schöpfung gemacht. Es geht nicht darum, den nur einmal zu empfangen, um zu haben, sondern die Bibel sagt, Paulus sagt, wir sollen den suchen, um erfüllt von ihm zu werden. Paulus sagt es im Epheser Kapitel 5 und dort der Vers 18. Und berauscht euch nicht nur mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Also das ist eine beständige Suche nach der Fülle des Geistes in uns. Das ist nicht nur einmal empfangen haben und dann, ja gut, jetzt habe ich's, sondern es ist ein beständiges Suchen dessen, dass der Geist alle Bereiche meines Lebens durchflutet, erfüllt, einnimmt. Neben der punktuellen Wiedergeburt gibt es noch den progressiven Wandel im Heiligen Geist. Paulus sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Also neben der Wiedergeburt durch den Geist gibt es auch noch den Wandel im Geist. Das eine ist punktuell und das andere ist ein Prozess. Die Wiedergeburt, und ich habe euch das mal, ich bin halt Lehrer, mal eine Tabelle mitgebracht, um euch das mal aufzuzeigen. Die Wiedergeburt durch den Geist ist punktuell. Du wirst an einem Tag wiedergeboren. Vorher warst du tot in Sünde und jetzt wirst du lebendig gemacht durch den Heiligen Geist und bist eine neue Schöpfung. Alles ist neu gemacht. Das geschieht, wo du dich bekehrst, wo du im Glauben Jesus Christus als Herrn und Heiland annimmst. Haben wir gestern gesehen. Das geschieht genau dort. Dort wirst du wiedergeboren. Und dann sagt die Bibel, du bekommst den Heiligen Geist, der wohnt in dir. Du wirst hineingetauft in die Gemeinde, in den Leib Christi. Du gehörst zur großen weltweiten Gemeinde Jesu dazu, zu seiner Familie. Du bist wiedergeboren. Das geschieht an einem Punkt deines Lebens. Ob du den ausmachen kannst oder nicht ausmachen kannst, ob es dir bewusst war, dass es passiert ist oder nicht bewusst, das ist nicht die Frage. Das kann ganz unbewusst passiert sein. Bei vielen passiert das ganz unbewusst. Vor allem, wenn du in einer christlichen Familie groß geworden bist, da so hineinwächst und Jesus immer irgendwie kennst und liebst und dann irgendwann mal bist du dabei und du merkst, hey, ich bin dabei. Und du weißt gar nicht, seit wann du dabei bist. Aber du spürst, klar, Jesus, der ist was? Das ist mein Herr und Heiland. Okay, dann bist du dabei. Das haben wir gestern gesagt. Ich habe gesagt, du musst dich nie fragen, hey, bin ich jetzt wiedergeboren? Was für Zeichen muss ich denn suchen, um wiedergeboren zu sein? Die Frage ist, glaube ich an Jesus Christus? Das ist die Frage, als Herr und Heiland in meinem Leben. Und manche, meine Frau zum Beispiel, die ist da einfach so hineingeeiert. Und Menschen wie ich, Ich bin zum Glauben gekommen mit 20. Ich habe vorher wenig mit dem christlichen Glauben zu tun gehabt. Bei mir war das eine ganz bewusste, klare Moment, eine Stunde. Ich kann es bis heute noch sagen, wann das passiert ist, an welchem Tag, zu welcher Stunde, wo ich zum Glauben gekommen bin und es angenommen habe für mein Leben. Und dann bin ich wiedergeboren worden und ich bin abends ins Bett und habe dieses Gebet gesprochen. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich hatte eine einzige Stimme in meinem Ohr, die war: Ede, du bist Kind Gottes. Es war der Heilige Geist, der meinem Geist gesagt hat, du bist Kind Gottes. Und es war der Geburtsschrei in meinem Leben, aber lieber Vater, der Geist Gottes in mir und ich mit Gott versöhnt. Das ist punktuell geschehen. Der schenkt mir neues Leben, diese Wiedergeburt und damit den Eingang ins Reich Gottes. Jetzt bin ich Teil davon. Ich werde ausgerüstet mit dem, was ich brauche, um Gottes Wille zu leben und diese Wiedergeburt wird mir gegeben durch Glauben, ich habe es gerade erklärt. Demgegenüber, oder ich will sagen aus dem heraus, das ist viel besser gesagt, aus dem heraus gibt es den Wandel im Geist. Paulus sagt, wandelt im Geist. Es gibt den Wandel im Geist, der ist progressiv. Also das ist ein Prozess, ein angehender Prozess, sagt es ja auch schon, wandeln im Geist, nicht stehen im Geist. Ich habe jetzt den Geist, bleibe ich stehen. Nein, ich habe jetzt den Geist und dann laufe ich. Ich wandle, ich gehe. Das ist ein Weg, in diesem Geist zu leben. Das ist eine neue Lebensweise, die er für mich hat. Das ist das Einstehen fürs Reich Gottes. Leben dieses Reiches Gottes. Es gibt mir eine Ausrichtung für mein Leben, diesen Lebensweg. Und der muss gesucht werden im Glauben. Dieser Wandel im Geist. Der muss gesucht werden im Glauben. In der Wiedergeburt durch den Geist werde ich ganz angenommen, gut genug für Gott gemacht in Jesus Christus. Ich werde lebendig gemacht in der Beziehung zu ihm und ausgerüstet, seinen Willen tun zu können. In dieser Neuheit des Lebens zu bleiben und zu wachsen, ist Wandeln im Geist. In dieser Neuheit des Lebens zu bleiben und zu wachsen ist Wandeln im Geist. Paulus sagt es in Galater 5, Vers 16. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches, der sündigen Natur nicht mehr tun. Der Heilige Geist ist in uns hineingegeben, diese neue Lebensweise in uns vorwärts zu bringen. So dieser der vorhergeht, der Kraft gibt, der Rückenwind schenkt dafür. Und dieser Heilige Geist, der wohnt in uns. Und der Heilige Geist, Entschuldigung, der Heilige Geist, der ist nicht nur eine Kraft, sagt die Bibel, sondern er ist eine Person. Aber als Person wirkt er kraftvoll. Deshalb wird er ganz oft mit einer Kraft bezeichnet. Und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, sagt Jesus in Apostelgeschichte 1. Nicht, weil der Heilige Geist nur Kraft wäre, er ist Person der Trinität, aber er gibt Kraft als Person in uns und wird vor allem als Kraft bezeichnet. Vor allem als Kraft bezeichnet. Wir werden es nachher nochmal sehen, auch im Römerbrief. Als Person wirkt er kraftvoll in dieser Welt, zu überzeugen diese Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, so wirkt er. Er wirkt kraftvoll in der Gemeinde durch seine Gaben, um Einheit zu schaffen. Und er wirkt auch in jedem Einzelnen von uns, der wir sind, Tempel des Heiligen Geistes. Der wohnt in uns, in jedem einzelnen Christen. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Jesus verheißt seine Jünger, verheißt seinen Jüngern nicht nur die Kraft des Heiligen Geistes, sondern er verheißt ihnen einen Fürsprecher und einen Lehrer, der in ihnen wohnt. Also der Heilige Geist ist nicht nur Kraft, sondern Fürsprecher und Lehrer, der in uns wohnt. Und es ist wichtig. Warum ist es wichtig, zu unterscheiden zwischen Kraft und Person? Deshalb ist es wichtig. Ist der Heilige Geist eine Kraft, dann will ich über ihn verfügen. An und aus, aufdrehen, abdrehen, dann dimme ich ihn weg. Und ist der Heilige Geist eine Person, dann verfügt er über mich. Ist der Heilige Geist eine Kraft, dann versuche ich mehr davon zu bekommen. Ist er eine Person, dann will er mehr von mir haben. dann muss ich Raum machen in meinem Herzen und Leben für den Heiligen Geist. Und wir haben gestern Abend gesagt, darum geht es. Mehr vom Heiligen Geist zu haben, bedeutet nicht, mehr von der Kraft nur zu haben, mehr von dem, dass ich über ihn verfüge, sondern dass er über alles in meinem Leben verfügen darf. Wenn wir unser Leben vergleichen mit einer Wohnung, was weiß ich, deine Wohnung, Vier-Zimmer-Wohnung oder sowas, und du wohnst in einer Vier-Zimmer-Wohnung und da gibt es ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Büro und in diesen vier Zimmern da herrscht das Chaos, weil du so bist. Chaos. Und da ist es ein bisschen unordentlich und auch dreckig manchmal. Aber du hast so einen sehr krassen Job und du kannst nicht so viel arbeiten und jetzt deshalb nimmst du dir eine Putzfrau. Reinigungskraft, wie heißt denn das heute? Ihr wisst. Okay? Und die kommt jetzt und die ist richtig gut, die hat einen guten Ruf und die macht alles ordentlich und schön und sauber, blitzeblanke, immer schön ordentlich und räumt auch alles gut auf und fegt und Müll, bringt den Müll raus, dass es nicht so stinkt und so, lüftet und die macht es richtig gut. Und die kommt jetzt zu dir, aber von den vier Zimmern, die die eigentlich reinigen soll, zwei davon, nämlich dein Schlafzimmer und dein Büro, da willst du sie nicht drin haben. Deshalb schließt du die ab. So, jetzt putzt sie die anderen Räume super schön, aber in die zwei Räume kommt sie nicht rein. Dann bleibt es eben in den zwei Räumen, wie es ist, schmuddelig, dreckig, unaufgeräumt, warum auch immer. Du willst vielleicht nicht im Schlafzimmer haben, warum auch immer du dort machst, was auch immer du dort machst. Du willst nicht im Büro haben, weil dort ist dein Tresor, dein Schmuck, deine anderen Dinge. So, das willst du von der Person weghalten. Ja, ist deine Privatsache. Und genau das ist es, wenn man dem Heiligen Geist keinen Raum geben will. Dass wir Bereiche unseres Lebens ausschließen. Ah, der kann manche Bereiche meines Lebens haben. So ein bisschen zwei Stunden am Mittwoch, wo ich Jungschau mache. Anderthalb Stunden am Sonntag, wo ich das mache. Er kann auch so ein bisschen noch über meine Hobbys verfügen. Aber wie ich meine Ehe lebe, das ist meine Sache. Wie ich mit meinem Geld umgehe, da gebe ich ihm auch keinen Raum darüber. Wie ich mit meinen Arbeitskollegen umgehe, das schließe ich auch schön zu. Das sind so die Räume, wo er keinen Raum kriegen darf. Und Paulus sagte, Freunde, so funktioniert das nicht. Ihr müsst dem euer ganzes Leben geben. Das soll euch ganz erfüllen. Das ist, was der Unterschied ist. Dass es nicht einfach nur eine Kraft ist, über die ich verfüge, sondern es ist eine Person, die über mich verfügen will und mein ganzes Leben möchte. Und das bringt mich auch schon zum Nächsten. Der Paulus sagt, es gibt auch eine Alternative, das mich einnehmen kann. Er sagt, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Also die Alternative, erfüllt zu werden, liegt im Berauschen von Wein. Ich kann mich eben auch anderweitig erfüllen lassen von anderen Dingen in meinem Leben, die den Platz einnehmen, den eigentlich der Heilige Geist einnehmen möchte. Und die Bibel sagt sehr deutlich, und dafür habe ich heute Abend nicht genug Zeit, darüber zu sprechen. Die Bibel sagt aber sehr deutlich, man kann den Heiligen Geist betrüben. Man kann den Heiligen Geist widerstehen. Das sind alles biblische Worte. Man kann ihn dämpfen, man kann ihn schmähen und man kann ihn belügen. Da sind zwei tot umgefallen, weil sie den Heiligen Geist belogen haben. So, man kann ihn belügen, man kann ihn dämpfen, man kann ihn schmähen. Man kann ihn außen vor lassen. Und der Heilige Geist, und das ist das Interessante, der Heilige Geist, der zieht sich dann zurück. Er kriegt ja eh nur ein Kämmerchen, wo er da arbeiten darf, und in das zieht er sich zurück. In eine Ecke. In die zieht er sich zurück. Der geht nicht. Ja. Das ist, was wir gestern Abend gesagt haben, fleischliches Christsein. Du bist wiedergeboren, aber das ganze Ding ist am Ausgehen, weil der Heilige Geist nicht in dir wirklich Raum einnehmen kann, der eigentlich brennen möchte, der die Dinge verändern möchte, in Bewegung setzen möchte. Der Heilige Geist zieht sich zurück und bleibt in der Ecke stehen und wartet, bis du ihm wieder Raum gibst. Der Heilige Geist hält die ganze Zeit ein Schild hoch. Auf dem Schild steht, überführen. Hey, ich bin hier. Ich kann aber nicht. Ich würde gerne, aber ich muss dich überführen. Andere Sachen haben in deinem Leben den Raum eingenommen. Das halte ich hoch, das Schild halte ich hoch. Der ist in stillem Protest. Der ist da und sagt, hey. Und wisst ihr, bei vielen Christen, die ich kenne, da sehe ich den Heiligen Geist genauso in der Ecke sitzen. Frustriert, wartend, Schild hochhängend, seine Arme sind schon lahm, weil schon über Jahre hinweg er sagt, hey, da muss ich was ändern. Fang an, mir mehr Raum zu geben in deinem Leben. Hör auf, selbst herrlich zu leben über die anderen Bereiche deines Lebens. Lass mich doch da rein. Vertrau mir. Ich fand es so schön, wie manche von euch gestern Abend gebetet haben, dass Gott ihnen die Angst nimmt, erfüllt zu werden vom Heiligen Geist. Du brauchst keine zu haben. Wenn durch den Heiligen Geist, wenn der uns erfüllt, wenn der Vater und der Sohn dann zum Zug kommen, dann hör dir die ersten zwei Abende nochmal an, wie der Sohn wirkt, wenn er in dir ist und was der Vater tut für dich und uns. Dann brauchen wir keine Angst haben vor der Fülle des Heiligen Geistes. Aber natürlich wird es eine Revolution sein in vielen Bereichen deines Lebens. Aber zum Guten, zum Besten, zum Schönsten, zum Reich Gottes. Und der Heilige Geist sitzt da und sagt, okay, lass mich raus aus meiner Ecke. Der drängt sich nicht auf, der ruft immer wieder, hält sein Schild hoch. Bewusst die Sünde im Leben eines Christen drängt den Geist in eine Ecke und er ruft überführen. Er ruft überführen. Wisst ihr, nein, ich sage das nicht. So, ich mache mal weiter. Ein paar Beispiele in der Bibel. Achan, ihr kennt diesen alttestamentlichen Antihelden, dessen Herz war erfüllt mit Geldgier und der Geist Gottes zurückgedrängt. Lasst mich das mal ein bisschen auf moderne Zeiten reinbringen. Steuerhinterziehung, Stehlen am Arbeitsplatz, Kontrollzwang, wenn der Ehepartner nach Hause kommt und ich jeden Einkaufszettel überwache, Erbschaftsstreitigkeiten etc. Das ist, da ist Geldgier da. Da wandelt die schwäbische Sparsamkeit sich in was anderes. Und es nimmt so viel Raum ein, und der Heilige Geist hat keinen Raum mehr in dem Bereich. Salomon, Götzendienst. Das Herz war erfüllt mit Götzendienst. Meine Arbeit, meine Hobbys, ein Horoskop, Irrlehre, andere Dinge, die das einnehmen. David, dessen Herz war erfüllt mit Geilheit. Mir ist kein anderes Wort mit G eingefallen. Der wollte unbedingt sexuelle Erfahrung außerhalb der Ehe, Pornografie, Ehebruch, diese ganzen Dinge, die da mit drinstehen, voll mit Geilheit gewesen. Simon der Zauberer war voll mit Geltungsdrang, der Beste sein zu wollen, sich vergleichen, Neid, ungelöste Konflikte, Ehrsucht, Verbitterung. Der wollte unbedingt den Heiligen Geist, nicht um was Gutes zu tun, sondern seine Geschäfte damit zu machen. Der Simon. Wenn ihr die Leute nicht kennt, dann müsst ihr die Bibel lesen. Oder die Gemeinde in Laodicea. Die Gemeinde in Laodicea, dessen Herz war erfüllt mit Gleichgültigkeit. Weder warm noch kalt. Zum Kotzen. So ein richtiges Christsein zum Kotzen. Jesus sagt, ich spuck euch aus. Weder warm, gleichgültig. Gleichgültig in der Nostalgieverblendung. Oh, früher, da war der Saal hier voll. Heute, oh. Gleichgültig, weil ich die Karriereleiter unbedingt hoch will und mir alles andere egal ist, Vereinsmeierei und mir das Reich Gottes egal ist, Sopharitis, ja, das ist eine Krankheit, wo der Hintern mit dem Sofa zusammengewachsen ist oder das irgendwie so magnetisch scheint, das eine ist Nord und das andere ist Süd und sobald man nahe kommt, zieht es einen runter. Sopharitis, wo man mehr Zeit auf dem Sofa verbringt vor der Glotze wie irgendwelche anderen Dinge. So, das ist Gleichgültigkeit. Was erfüllt unser Herz? Berauscht euch nicht mit diesen Dingen, Geldgier, Götzendienst, Geilheit, Geltungsdrang, Gleichgültigkeit. Lasst euer Herz nicht davon erfüllen, sondern der Heilige Geist sagt, hey, kehr um, komm raus, lass mich raus aus der Ecke, lass mich hinein in alle Bereiche deines Lebens, du wirst es nicht bereuen. Ja? Lass dein Herz erfüllen mit den Dingen. Der Heilige Geist wartet, bis du es bekennst. Und wenn du es bekennst, dann vergibt er gerne. Er vergibt dir alle deine Schuld, reinigt dich von aller deiner Ungerechtigkeit und fängt an, dein Leben auszufüllen. Ich weiß, es ist manchmal hart. Deshalb habe ich gestern Abend so ein paar Sachen gesagt, wo ich bekennen muss, weil man denkt, auch nur in 30 Jahren Christ sein, nach so Leitung einer Bibelschule, dann müsste man doch nichts mehr bekennen. Dann muss man immer wieder bekennen. Diese Elemente sind nicht einfach weg. Die kommen immer und immer wieder und versuchen hineinzukommen in mein Herz. Johannes Calvin hat gesagt, unser Herz ist eine Götzenfabrik, die nie aufhört zu produzieren. Und du entthronst einen, der Nächste kriecht wieder auf den Thron. Das ist so ein bisschen, wie wir früher als Kinder gespielt haben im Schnee. Haben wir so einen Schneeberg gemacht und der Obere war der König. Und die anderen haben probiert hochzukommen. Habt ihr das Spiel auch gespielt? Nee, kennt ihr gar nicht? Das spielt man nur im Schwarzwald. Aber Und Johannes Calvin hat gesagt, unser Herz ist wie eine Götzenfabrik. Immer produziert die weiter. Das hört nicht auf, auch nicht beim Christen. Versteht ihr? Und deshalb ist es so wichtig, zu bekennen, umkehren, bekennen der Sünde. Auch nach vielen Jahren Christsein muss man sich dafür nicht schämen. Das ist der beste Weg, den man machen kann, wenn man sich verfahren hat, umzukehren. Ja? Das ist der beste Weg, wenn man falsch gefahren ist. Und dann muss man wieder neu den Weg finden, aber den gibt es. Er wartet, der Heilige Geist wartet, dass er uns erfüllen kann. Und dann will er will diese Begeisterung in uns schaffen. Paulus sagt, wenn wir uns nicht berauschen mit Wein, wenn wir diese Alternativen ablegen, bekennen und uns ausrichten, dass wir erfüllt werden voller Geist. Und dann sagt er, werdet erfüllt mit dem Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Paulus gibt hier eine Anweisung und sagt, hey, dass ihr begeistert werdet und der will kommen, müsst ihr etwas tun, nämlich werdet erfüllt. Und jetzt ganz wichtig, dieses werdet erfüllt zu verstehen. Ein bisschen Grammatik. Ich hoffe, ihr wisst noch ein bisschen was von der Schule. Wenn nicht, dann erkläre ich es euch. Ich habe auch so keine große Ahnung, aber das kann ich euch erklären. Das ist ein Imperativ. Mach, werdet erfüllt. Das ist eine Aufforderung, ein Gebot, eine Anweisung. Tu was. Was? Werdet erfüllt. Das ist im Präsens geschrieben, in der Gegenwartsform. Bedeutet eine gegenwärtige, konstante, permanente Aufgabe. Also das hast du nicht einmal gemacht und dann bist du voll des Geistes und dann bist du da. Nein, das ist eine konstante Aufgabe, die wir haben, die wir immer wieder tun müssen. Präsens. Und dann, und das ist das Interessante, passiv. Imperativ, Präsens, passiv. Paulus liebt diese Form, ja. Die steht ganz oft da bei ihm. Epheser 6. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, schreibt Luther. Kennt ihr den Vers? Epheser 6, Vers 10. Luther ist toll, falsch übersetzt. Müsste man übersetzen eigentlich mit, lasst euch immer wieder stärken im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Imperativ, Präsens, passiv. Lasst das zu, dass es an euch geschieht. Nicht tut es. Wir können keine Stärke produzieren in dem Herrn. Ja? Wir können uns nicht selber erfüllen mit dem Geist. Wir können es nur zulassen, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Das ist etwas, was wir empfangend annehmen, zulassen in unserem Leben. Oder? Nein, das reicht. Das heißt, Präsenz, das ist etwas, was wir immer wieder brauchen. Das ist keine einmalige Sache, sondern immer wieder neu. Unser Leben hat einen gewissen Abnutzungseffekt. Im Alltag saugt es uns aus. Die Kälte der Welt, die Kraft der Sünde, die in unserem Leben noch da ist, die drücken immer in unser Leben hinein. Und wir brauchen von Gott täglich immer wieder neu diese Ausrüstung. Ja? Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Täglich, sagt Jesus. Wie oft? Täglich. Ja? Dein Gesetz habe ich lieb, täglich lese ich darin. Der Herr legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Täglich. Jeden Tag neu, Präsenz, immer wieder neu. Und dann eben passiv. Diese Fülle des Geistes kann ich nicht produzieren. Das ist Gottes alleinige Wirken in mir. Man müsste eigentlich übersetzen, also nicht werdet voll Geistes, sondern lass dich konstant mit dem Heiligen Geist erfüllen. Lass dich konstant regieren und kontrollieren vom Heiligen Geist. So, jetzt wird es ein bisschen tricky, bevor wir in die Anwendung gehen von Paulus. Voll Heiligen Geistes werden ist etwas, wo der Heilige Geist komplett mein Leben regiert und kontrolliert und alle Räume erfüllt, überflutet. So könnte man das vielleicht nennen. Und in der Apostelgeschichte gibt es zwei Phänomene davon. Das eine Phänomen ist, dass es Menschen gibt, die sind voll Heiligen Geistes. Also die Dienstvoraussetzung, wenn Diakone gesucht werden in Apostelgeschichte 6, da sagen die, hey, und sucht uns Männer voll Heiligen Geistes. Also müssen die Leute jetzt rumlaufen und suchen Männer voll Heiligen Geistes. Ja, was ist das denn? Woran erkennt man das? Bing, haben die so eine Flagge oben, voll Heiligen Geistes. Wie erkennt man denn die, dass die voll Heiligen Geistes sind? Ich sag's euch gleich. Doch, ich hab's ja euch schon gesagt. Die haben ein gottsuchendes Leben. In ihrem Leben erkennt man, dass sie Gott suchen, verherrlichen wollen, mit ihrem ganzen Leben Gottes Wille tun wollen in der Kraft des Geistes Gottes. Sie sind vom Geist erfüllte Männer. Und dann gibt es ein zweites Phänomen, nämlich das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 4,31. Die Gemeinde ist zusammen, sie wird verfolgt um des Glaubens willen und sie beten. Und mitten in dieses Gebet hinein kommt der Heilige Geist und erfüllt sie. Auf einmal. Und es wird alles überflutet. Die ganze Versammlung wird überflutet mit dem Heiligen Geist. Und Gott besucht die Gläubigen, die Christen. Er besucht sie auf übernatürliche Weise. Warum? Um sie zu stärken für die Herausforderungen um Jesu Willen. Also das nochmal, das ist ganz wichtig. Das war kein Moment, wo man da jemand auf dem Sofa gesessen ist und hat gedacht, gehe ich jetzt in Bad Cup, um ein bisschen was zu erleben, oder erlebe ich die Fülle des Geistes? Ich bitte einfach um ein bisschen Fülle des Geistes, damit ich was erlebe. Gott schenkt mir die Fülle des Geistes. Ich will so ein nettes Sonntagnachmittagserlebnis mit der Fülle deines Geistes. Erfüll du mich. Das war kein Gebet, sorry, wenn ich es ein bisschen karikiere, kein Gebet eines erlebnisgeilen Menschen, der einfach nur die Fülle des Geistes will, weil er wieder ein Erlebnis braucht, einen Kick braucht. Er könnte auch ins Fußballstadion oder zum Badcup und ein bisschen die Rutsche runterrutschen. Das wäre so ähnlich, nur das eine kostet Eintritt und das andere ist vielleicht umsonst. Also nehme ich das auch noch mit. Diese Christen, die stecken in der Not, dass sie das Reich Gottes verkündigen wollen und dafür verfolgt werden. Und sie beten zu Gott innerlich in diesem Kampf, dass sie es weitersagen können, weil das wird krass werden, wenn sie es tun. Und dann sagt Gott, okay, um euch in einer krassen Weise zu zeigen, ich stehe hinter euch, besucht er sie und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und ziehen los und predigen das Evangelium. So, darum geht es. Und manchmal wird man wirklich erfüllt mit dem Heiligen Geist, ohne das groß gesucht zu haben, sondern Gott steht einfach dabei. So, du musst allen Mut zusammennehmen, um dich bei deinem Ehepartner für was zu entschuldigen. Und du betest, dass du diesen Mut zusammenkriegst, dass du diese Entschuldigung hinkriegst. Du betest, dass du deinen Stolz bekämpfen kannst, dich überwinden kannst, es hingehen kannst und dich entschuldigen kannst. Und auf einmal kommt wie eine Flut über dich der Heilige Geist, er erfüllt dich und bestärkt dich und du kannst hingehen, was du vielleicht noch nie vorher gemacht hast und sagen, Schatz, es tut mir leid. So. Das ist der Heilige Geist. Oder wenn du, ich kann mich noch gut erinnern, als ich zum ersten Mal entschieden habe mit meiner Frau zusammen, okay, ab jetzt geben wir unseren Zehnten. So, ich bin Schwabe und ich würde sagen, mein Herz war voll mit Habgier. Mein Leben. So, das war bei uns immer so. Futterneid, Habgier, jeden Cent rumdrehen, arme Familie, Bauernhof. Mein Herz hat sich geformt mit Habgier. Ich hatte immer Geld, hatte nie Geldnot. Ich bin ein habgieriger Mensch geworden. Und für mich, was wegzugeben, war ganz krass. Und ich weiß noch, das allererste Mal, ich könnte euch jetzt den ganzen Abend über das Thema erzählen, mache ich aber nicht. Das allererste Mal, wo wir entschlossen haben, unseren Zehnten wegzugeben und das mit einer Banküberweisung zu machen, so hier. Ich weiß nur, wie ich da gesessen bin und habe damit gekämpft mit diesem Gedanken. Kann man das machen? Das ist brutal viel Geld. Das ist einfach weg. Auf einmal weg. Da könnte man das machen und das machen und das machen. Oder gar nichts damit machen und sammeln. Das ist das Beste. Soll man das weggeben? Ich weiß noch, wie ich damals, da musste man es noch unterschreiben auf der Bank, so ein Überweisungsformular, wie ich da gehockt bin und das überlegt habe. Das war echt ein Kampf, ich überziehe ein bisschen, aber es war echt ein Kampf in mir und ich habe gebetet darum. Und ich weiß noch, wie heute der Heilige Geist ist über mich gekommen und ich habe richtig eine Freiheit bekommen, auf einmal, die ich noch nie vorher hatte. Und danach war es ja auch wieder weg. Oh, habe ich jetzt das Richtige gemacht? Ja, auf einmal war sie da, diese Freiheit. Und dann habe ich es gemacht und es hat mich befreit. Bis heute. Ich mache mir keine Gedanken mehr darüber. Das läuft einfach, weil ich weiß, okay, ich habe es geregelt, darüber nachgedacht. Ich will diese Freiheit haben und ich brauche noch viel, um der großzügige Mensch der Welt zu werden. Aber ich bin auf dem Weg. Und der Geist Gottes kam, hat mich besucht, mich bestärkt, es umzusetzen, zu tun. Manchmal besucht einen Gott übernatürlich auf diese Weise, wenn man in diesen Herausforderungen steht. Das meiste Mal sucht man Gott selber. Man sucht ihn, wie die Leute in Apostelgeschichte 6, die einfach gottsuchende Menschen sind. Ja? So wie Jakobus 4, 7 und 8 sagt, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Also naht euch Gott und so wird sich euch nahen. Und dann passiert das, dass ich erfüllt werde, weil ich mich ihm nahe, ihn suche. Das ist, was die Bibel sagt. Und jetzt, wie geschieht das? Wie geschieht das, diese Begeisterung? Und jetzt ist ganz interessant. Paulus, der nennt hier vier Dinge. Die Elberfelder Bibel übersetzt es so, indem ihr. Luther leider nicht, aber ich halte für richtig die Übersetzung von der Elberfelder. Er sagt, werdet voll Heiligen Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt und dann geht's weiter. Er benutzt hier vier Partizipien. So. Und die Partizipien müsste man eigentlich übersetzen mit dem, werdet voll Heiligen Geistes, indem ihr redend seid zueinander, singend und spielend seid, dankbar seid, danksagend seid und einander unterwürfig seid. Das sind Verlaufsformen, Partizipien, die ihr hier einbringt und damit vier Aktivitäten darstellt, die wir tun. Also das heißt, das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist geschieht nicht, indem ich einfach nur bitte, Herr, erfüll mich mit deinem Geist. Sondern es geschieht durch vier Aktivitäten, die Teil meines Lebens werden sollen. Die Sehnsucht nach der Fülle des Heiligen Geistes wird im Neuen Testament nicht dadurch geschildert, dass irgendjemand den Heiligen Geist gebeten hätte, ihn zu erfüllen. Klammer auf, das passiert übrigens nirgends in der Bibel, Klammer zu. Ja? Gibt es kein einziges Gebet zum Heiligen Geist, kein einziges Dank- oder Bittgebet oder Lobgebet, gibt es nirgends. Nur in unseren Kreisen gibt es das. Warum auch immer. Check's manchmal nicht so ganz. Aber wenn die Bibel darüber spricht, wird nicht der Heilige Geist gebeten, mich zu erfüllen. Es wird auch nicht gebeten, nimm du jetzt diesen Raum ein, Er wird auch nicht gebeten zu kommen oder wieder neu ausgegossen zu werden. Das ist schon mal passiert. Nein, Paulus sagt, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr 4 Sachen tun, nämlich reden, singen, danksagend und unterwürfig seiend. Die 4 Sachen. Ich gehe mal kurz an. Bibelabend, danke. Es ist Epheser 5, sagt, werdet voll Geistes. Der Kolosserbrief ist der Zwillingsbrief zum Epheserbrief. Es sind keine eineigen Zwillinge, aber es sind Zwillinge. Und ganz viel Material vom Epheserbrief ist auch im Kolosserbrief und vice versa. Wir wissen nicht, welchen er zuerst geschrieben hat oder manche wissen es vielleicht, ich nicht. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen, sagt der Kolosser, in aller Weisheit und lehret und vermahnt euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen. Das ist genau dasselbe, der Rest ist genau gleich, nur beim Epheserbrief steht, werdet voll Geistes und beim Kolosserbrief steht, werdet voll Wortes Gottes. So, das ist ganz interessant. Weil der Rest geht nämlich darum, dass wir das zueinander reden sollen. So, das heißt, das Erste, wie wir erfüllt werden und bleiben mit dem Heiligen Geist, dass es etwas Konstantes in unserem Leben ist, ist Gottes Wort untereinander reden. Gottes Wort untereinander reden. Christliche Spiritualität ist Logos-Spiritualität, wortbezogene Spiritualität. Es ist wortbezogene Spiritualität. Wir lesen nicht das Wort, weil wir wenig Geist haben, sondern weil wir viel Geist wollen, lesen wir sein Wort. Wir lesen nicht das Wort, weil wir keinen Geist haben. Das wird uns von manchen Gruppierungen vorgeworfen. Ah, ihr lest ja noch das Wort, wir haben den Geist. Wir lassen uns vom guten Hirten leiten und hören auf seine Stimme, nicht auf die Stimme eines alten Buches. Wir lesen die Bibel, weil wir erfüllt werden wollen vom Heiligen Geist. Warum? Paulus sagt in Epheser 6, Vers 17, das ist derselbe Brief, Epheser 6, das Schwert des Geistes sollen wir ergreifen, welches ist? Das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das Hauptwerkzeug der Wirkungskraft des Geistes. Jesus in der Wüste, Matthäus 4, versucht wird vom Teufel, mit was schlägt er den Teufel zurück? Mit 3 Bibelversen aus dem Alten Testament. Haha. 3 Bibelverse aus dem Alten Testament sind genug, um den Teufel zurückzuschlagen. Das ist das mächtige Schwert des Geistes, das die Wirkungskraft hat in uns. Jesus sagt in Johannes 15, bleibt in mir und ich in euch, so werdet ihr viel Frucht bringen. Und dann ist die Frage, ja, wie geht denn das, dass er in uns bleibt und ich in euch? Was ist denn das Fragezeichen, Fragezeichen? In Vers 7 sagt er es, bleibt in mir und in meinem Wort. So, wichtig, bleibt in mir und in meinem Wort. Also Jesus trennt sich von seinem Wort. Das sind 2 Dinge. Es gibt so manche, die wollen sagen, ja, wenn wir da im Wort bleiben sollen, dann sollen wir eben in Christus bleiben. Nein, nein, Jesus macht es sehr deutlich. Es bleibt in mir und in meinem Wort. Das heißt, natürlich habt eine Beziehung zu mir, bleibt in mir, aber auch in meinem Wort. In dem, was ich gelehrt habe, sollt ihr bleiben. Ich will euch ein Beispiel zeigen, wie das geschieht. Im Römerbrief, Kapitel 15, in Vers 4 sagt der Paulus eine ganz interessante Sache. Er sagt, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu eurer Belehrung geschrieben. Also das ganze Alte Testament. Jetzt wozu? Damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also all das Geschriebene, das Wort Gottes, das wurde für uns geschrieben, damit wir, wenn wir da drin ausharren und uns da drin ermuntern und ermahnen, was haben? Hoffnung. Die Bibel soll uns Hoffnung geben. Das Geschriebene, das Wort. Dann liest man ein paar Verse weiter in Römer 5, Vers 13. Da heißt es, der Gott der Hoffnung aber, das ist ein Gebet, erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seiet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Okay, wenn man das jetzt so liest und das ein bisschen denkend liest, dann fragt man sich ja, sind es jetzt zwei Wege zur Hoffnung? Ist das eine der Weg zur Hoffnung, dass man die Bibel liest und daraus Hoffnung schöpft? Und das andere, das ist der zweite Weg, dass man betet, dass ich von Gott her Hoffnung bekomme durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sind es zwei Wege? Oder, das ist mein Verdacht, das ist ein Weg. Paulus betet für die Christen in Rom, dass der Vater ihnen durch die Kraft des Heiligen Geistes in seiner Offenbarung Hoffnung schenkt. Während sie was tun? Die Schriften lesen, die ihnen Hoffnung geben. Und dass der Heilige Geist ihnen dabei die Hoffnung gibt, die der Vater in den Schriften geoffenbart hat. Das sind keine zwei Wege. Also sagen, hey, ich bin so hoffnungslos, dann bete ich um Hoffnung. Okay, das ist richtig. Aber wenn du das gebetet hast, so wie Paulus gebetet hast, dann solltest du auch das machen, was Paulus den Christen gesagt hat, für die er gebetet hat. Nämlich nicht nur beten um Hoffnung, sondern dann auch wissen, dass du ein ganzes Buch hast, das du lesen darfst, um Hoffnung zu bekommen. Dass der Heilige Geist für dich geschrieben hat, um dir Hoffnung zu geben. Das heißt, das Wort ist dafür da. Martin Luther hat gesagt, der Geist kann nirgend gegenwärtiger und lebendiger gefunden werden, als in seinen eigenen heiligen Schriften, die er selbst geschrieben hat. Da ist er gegenwärtig. Also, ganz wichtig, nochmal, wer keine Exklusivzeit hat mit dem Wort, kann nicht erwarten, dass der Autor des Wortes, der Heilige Geist, mich erfüllt. Aber umgekehrt, wer sich Exklusivzeiten nimmt und dieses Wort studiert, selber, einzeln, zu zweit, miteinander, in der Zweierschaft, im Hauskreis, im Gottesdienst, Predigten anhört, von mir aus online, sich dadurch stärkt, nachschaut, liest, der wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dann geht Paulus weiter im Epheserbrief und sagt, wir sollen zueinander singen, Psalmen, Loblieder und geistliche Lieder. Also das ist das Zweite, was er sagt. Gottes Macht sollen wir fröhlich besingen, damit wir erfüllt werden und bleiben mit dem Heiligen Geist. Anbetung. Christliche Spiritualität ist Kantikus-Spiritualität. Da wird gesungen. Paulus ruft die Christen auf zum Singen. Es geht ihm gar nicht so sehr um die äußere Form, wie gesungen wird. Er sagt in eurem Herzen. Es geht mehr um die innere Einstellung. Man braucht nicht Hillsong und Outbreak Band und Bethel und was auch immer, um anbeten zu können. Man darf gerne, man braucht es aber nicht. Ja? Es ist das fröhliche Singen des neuen Liedes in meinem Mund, dass das Herz übergeht von der Freude und der Güte Gottes. Und das dringt in mich hinein und erfüllt mich. Und wir singen so einander die Dinge zu. Wichtig, Paulus unterscheidet zwischen Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Ich meine, Psalmen sind eher die emotionale Reflexion meiner Beziehung zu Gott. Psalmen sind eher die emotionale Reflexion oder meiner Beziehung zu Gott. Zum Beispiel Psalm 18. Mein Gott, ich liebe dich. Oder Psalm 10. Ach Herr, wie lange noch verbirgst du dich vor meinem Angesicht? Oder Psalm 23, dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist die ganz persönliche Beziehung. Da wird mein Herz offengelegt vor Gott und reflektiert, ob das Leid ist oder Freude oder Trost. Ich spreche das mit Gott und zu Gott, ganz direkt zu ihm aus. Und dann gibt es geistliche Lieder. Geistliche Lieder sind eher didaktische Wahrheiten der Beziehungen zu Gott. Also das bedeutet vielleicht sowas wie der Christushymnus in Philipper 2, wo Paulus diese geistlichen Wahrheiten, die wahrscheinlich zum Lied geworden sind, in Philipper 2 aufnimmt für die Gemeinde. Oder Martin Luther, ein feste Burg ist unser Gott. Oder Paul Gerhard und seine Lieder. 16 Verse. Man hört ja endlich auf. Hat neulich eine alte Frau hinter mir gesagt. Aber man hört das Gesinge endlich auf. Aber die hat nicht Paul Gerhard gemeint, sondern das war irgend so ein modernes Anbetungslied, das zum 24. Mal gesagt hat, du bist gut, du bist gut, du bist gut, du bist gut, wann hört das Gesänge endlich auf? Ich musste nur schmunzeln. Aber so ist das. Wir haben diese alten Lieder, die wir oft so haben, Martin Luther, Paul Gerhardt, das sind eher so diese geistlichen Lieder, ja, die uns Glaubenswahrheiten ins Herz singen. Und wir haben diese modernen Lieder, die sind oft eher Psalmen, wo wir direkt zu Gott reden. Und ihr merkt schon, Paulus ist pro beides. Er ist für beides. Er ist nicht, solche Lieder singe ich nicht mit. Der modernes Zeug da. Und die Jungen, die machen es auch so, was älter ist wie 15 Jahre, das singe ich mir nicht. Immer mehr von dir, was ist das für ein alter Schlager? Das singe ich mir nicht mehr mit 91. Ja, 91, das ist krass. Und wisst ihr, ich merke das und das ist wirklich so und es tut mir auch sehr leid, deshalb sage ich es auch hier ganz kurz. Ich erlebe es in Gemeinden, da gehen Gemeinden auseinander wegen der Musik, die man singt. Ich halte es für ganz wichtig, darüber zu reden, dass wir gut darüber reden, was wir singen. Aber wegen 20 Minuten am Sonntagmorgen aus einer Gemeinde wegzugehen, das kann ich nicht verstehen. Absolut nicht verstehen. Geht mir nicht in den Kopf. Ich sage den jungen Leuten, ich bin auch nicht so der Fan von diesen alten Schlagern, die ich auch teilweise nicht kenne, mit 16 Versen. Aber solche Lieder singen wir schon fast gar nicht mehr. Also alt ist bei uns schon Manfred Siebald. Ja? So, Paul Gerhardt, wer war denn das? Manfred Siebald ist schon unbekannt. Ich frage meine Studenten, hey Manfred Siebald, kennt ihr das Lied? Manfred wer? Den kennen die nicht mehr. Ja? Okay. So, aber nochmal. Ich sage unseren jungen Leuten, hey, ihr habt doch Spotify, ihr habt doch alles. Während der ganzen Woche könnt ihr 24/7 alle eure Worship-Musik anhören, die ihr wollt und euch erfüllen lassen und euch ausstrecken und was auch immer. Ja? Wenn ihr das am Sonntag nicht erlebt in 20 Minuten, wo man halt dann einfach 3, 4 andere Lieder singt, die euch nicht jedes Mal passen, dann singt doch einfach mit und glaubt, dass auch Generationen vorher schon von Herzen Gott angebetet hat. Auch wenn es nicht euer Musikstil ist, ist in Ordnung. Aber deshalb rennt doch nicht weg von eurer Gemeinde. Und ich sage natürlich auch zu den Alten, hey Freunde, so geht's nicht. Lasst doch auch mal ein paar junge Lieder zu. Nehmt doch da mal was mit rein. Ich sage den Jungen, hey, kein Englisch, bitte kein Englisch. Es gibt viele, die kein Englisch verstehen. Es muss nicht Englisch sein. Viele dieser Lieder, auch dieser jungen Lieder, sind übersetzt worden ins Deutsche. Lasst uns die auf Deutsch singen, dass die Älteren wenigstens den Text mitnehmen können. Es muss auch nicht noch 2 Anstöße sein. Ja? Einer reicht für die Älteren, mal den zu überwinden und zu schlucken. Kommt doch aufeinander zu, wegen Musik 20 Minuten am Sonntagmorgen. Das ist für mich unbegreiflich. Paulus sagt, wir brauchen beides. Wir brauchen diese persönlichen Lieder, die wir vielleicht auch mal, wo 20 Mal das Gleiche wiederholt wird. Du hast manche Psalmen, die wiederholen 20 Mal dasselbe. Und jedes Mal kommt ein anderer Satz dazu. Wie lobt meine Seele dich, weil du so gut bist. Wie lobt meine Seele dich, weil du das gemacht hast. Wie lobt meine Seele dich. Und du denkst, jetzt lass doch endlich mal. Wie lobt meine Seele dich, Doppelpunkt. 1. Strich, 2. Strich, 3. Strich. Hätte auch gereicht. Aber es ist einfach, um das rhythmisch zu machen, ein Lied zu machen. So, ich muss weiter. Wir singen. Christliche Gemeinde ist eine fröhliche und leidenschaftlich singende, musizierende Gemeinschaft, weil sie weiß, dort begegnet uns Gott. Gott thront auf den Lobgesängen Israels. Dort begegnet uns Gott, dort ist die Fülle des Geistes. Ja, sagt man, ich mag nicht singen. Dann lern's. Okay, dann lern's. Du musst immer abwägen, Fülle des Geistes oder nicht singen. Dann lern doch singen. Oder die Fülle des Geistes ist dir nichts wert. Okay, dann lass es. Wenn du nicht singen magst, dann lern's. Doch kein Problem. Wenn du nicht Bibel lesen magst, dann lern's. Wenn du nicht beten kannst oder nicht beten magst, dann lern's. Ist doch nicht so schlimm. Willst du satt werden vom Heiligen Geist, dann lern's. Ja, lerne, dann muss ich wieder was tun. Ja, willst du satt werden, dann ess. Du bist so gesetzlich. Ich mag nicht kauen. Dann lern's. Ja, so sind manche. Wenn du denen sagst, kau doch das Essen, das Gott dir geschenkt hat. Du bist so gesetzlich. Jetzt muss ich auch noch kauen. Das könnt ihr doch auch noch für mich selber, für mich machen. Ja? Es gibt halt keine Flüssignahrung. Okay? So. Du musst was tun, du musst singen. Deshalb singen wir. Christliche Gemeinschaft ist singende Gemeinschaft schon immer gewesen. Deshalb jeder Christ ein Gitarrist. Ja? Deshalb singen wir. Wirklich. Ich war in Ecuador, das waren die schönsten Gottesdienste. Also nicht nur, weil die Leute so schön musizieren und singen können und so gefühlsvoll sind, sondern weil wir haben eine Dreiviertelstunde gesungen und wir hatten eine Dreiviertelstunde fürs Wort. Und eine Stunde war auch kein Problem, Stunde 10 war schon problematisch, aber wir hatten eine Stunde, konnten wir predigen und eine Dreiviertelstunde singen. 5 Minuten für die Abkündigung, das war der Gottesdienst, jeden Sonntag. Und danach gab es noch was Leckeres zum Essen. So, das waren für mich die idealen Gottesdienste. Viel singen, viel Wort. So, da bin ich mit dabei. So, deshalb, warum? Weil darin die Fülle des Geistes ist, im Wort und im Singen. Und dann Gottes Wegführung annehmen, Gebet. Paulus sagt, danksagend alle Zeit für alles. So, das ist ganz wichtig. Ich habe vorgestern schon darüber gesprochen, warum dieses Danken so wichtig ist. Für alles in allem. Nur wer dankt für alles in allem, lehnt sich nicht gegen Gottes Lebensführung auf. Und umgekehrt, wer nicht dankt für alles in allem, der lehnt sich gegen Gottes Wegführung auf. Der rebelliert gegen Gottes Lebensführung für mein Leben. Der sagt Gott, du machst was falsch. Ich sitze hier und ich bin schon Anfang 40 und immer noch Single. Du Nette. Was machst du? Und du kannst nicht Dank sagen für die Chance, die es hat. Ich weiß, es ist vielleicht hart, aber Dank zu sagen für die Chance, die es hat, auch als, vielleicht als Single noch zu leben, dich einzubringen und die Gemeinschaft mit anderen Christen als Familie zu nutzen und das einzubringen, auch als Gemeinde und dafür Dank zu sagen. Und natürlich kannst du weiter beten für einen guten Partner, mach das doch weiter. Aber sag doch Dank, während es noch nicht da ist, was du willst, in dem Wissen, dass Gott zur rechten Zeit es schenkt und wenn er es nicht schenkt, dann trotzdem einen guten Plan für dein Leben hat. Wenn du das nicht tust, du brauchst es nicht tun, aber wenn du das nicht tust, dann sagt die Bibel, wird ein bitterer Spross der Bitterkeit, ein kleiner Spross der Bitterkeit aufwachsen in deinem Herzen. Und diese Bitterkeit gegenüber dem Leben und wenn du hinter dem Leben Gott siehst, gegen Gott. Und wenn du Bitterkeit gegen Gott in dich trägst, ja, wie soll der Heilige Geist dich erfüllen? Versteht ihr? Wenn wir nicht immer wieder neu unsere Biografien nach hinten gerichtet aufarbeiten und am Ende dieser Aufarbeitung auch Dank sagen können, weil wir wissen, dass uns alle Dinge zum Besten mitwirken müssen, wenn wir das nicht im Dank ausdrücken können, das nicht schaffen, das braucht vielleicht Therapie, das braucht vielleicht Seelsorge, das braucht Aufarbeitung, gutes Denken, tiefer gehen, das braucht es vielleicht, um am Ende auch Dank sagen zu können. Das braucht auch eine Hoffnung nach vorne, dass vielleicht sich etwas ändert, um Dank sagen zu können. Aber wer das nicht kann, der wird anfangen zu verbittern. Nur wer dankt, lehnt sich nicht gegen Gottes Lebensführung auf. Wer in innerer Verbitterung und Rebellion gegen Gottes Wegführung lebt, entfernt sich von ihm und erlebt seine Fülle nicht. Ist ja klar. Ist ganz klar. Danken ist ein Zeichen von Demut. Gott, du weißt es besser. Ich danke dir. Gott, du weißt es besser. Ich danke dir. Ich weiß noch ganz genau, als unsere erste Tochter geboren ist, Honeymoon schwanger geworden, auf der Hochzeitsreise sozusagen. Unsere Tochter ist dann geboren und wir sind nach Kanada gegangen, um in der Vorbereitung für Ecuador. Und wir wollten in Kanada bleiben, in Edmonton. Das hat uns super gefallen. Aber weil meine Frau schwanger war und geworden ist und immer so ein bisschen rundlicher und der Tag hat sich genaht, wo sie entbinden sollte, hat die Liebenzeller Mission gesagt, nein, ihr müsst nach Hause kommen, sie soll nicht entbinden in Kanada, sondern in Deutschland, weil die Krankenkasse Stress macht. Und wir haben gesagt, nein, wenn wir jetzt nach Hause gehen, weil man darf ja dann nicht bis kurz vor Schluss, weil man mit dem Flieger da Probleme hat, man muss ja da relativ früh gehen, dann müssen wir noch während dem Winter gehen. Und wir sind hingekommen im September, Anfang Oktober und nach einer Woche hat es geschneit. Und wir haben 4 Monate tiefsten Winter erlebt, bis 40 Grad minus über Wochen. 1,5 Meter Schnee, es war so ätzend. Ja? Wir hatten kein Auto, wir mussten mit dem Bus fahren. Meine Frau hat oft geheult beim Einkaufen, nicht wegen mir, wegen der Kälte. Und Ich schreibe nachher mal eine WhatsApp. Also, und dann mussten wir nach Hause. Und ich habe ein paar Mails geschrieben. Damals gab es schon E-Mail. Habe ich mir E-Mails zurückgeschrieben. Nein, wir kommen nicht. Ihr seid Säcke. Ich will da bleiben. Ja, ich will da bleiben. Warum? Die können doch hier entbinden. Ist kein Problem. Kanadisches System ist kostenlos für Deutsche. Ja. Wir bleiben da. Nein, ihr müsst zurückkommen. Scheiß Mission. So, das war mein innerlicher Gedanke. Ja. Und so sind wir nach Deutschland gekommen, verbittert mit dem, der das entschieden hat bei der Mission. Und auch verbittert mit Gott, weil wir haben gebetet, dass es irgendwie anders wird. Und Gott hat es doch so geleitet, dass wir nach Hause mussten. Wir konnten Kanada nicht richtig erleben. Wir wollten unbedingt noch Urlaub machen, in diese Nationalparks gehen und solche paar Bären noch sehen und andere Sachen. Nein, wir haben nichts mehr, nur Schnee. Dann sind wir nach Hause geflogen, nach Hause gekommen. Und dann ist das Kind geboren. Und wir haben bei meinen Eltern gelebt. Bei meinem Vater, bei meiner Mutter da auf dem Hof. Dann ist das Kind geboren und dann meine Eltern sind gekommen. Mein Vater, meine Mutter, mein Vater, unsere Tochter auf dem Arm gehabt, richtig stolz, für ein Bilder gemacht. Erstes Enkelkind und richtig schön. Und dann haben wir eine gute Zeit gehabt und dann sind wir nach Ecuador ausgereist. Mein Vater hatte eine Routine-OP, hat eine künstliche Hüfte reingekriegt und wir haben noch telefoniert miteinander, alles schön. Und dann ist er operiert worden und ist aufgewacht aus der Narkose, haben auch nochmal miteinander telefoniert. Vater, wie geht's dir? Alles gut, super duper. In der gleichen Nacht hat meine Mutter angerufen, mein Vater ist gestorben. Wahrscheinlich irgendwie Thrombose, irgendwas, keine Ahnung. Und mein Vater ist gestorben, ganz, ganz plötzlich. Ich bin dann in Ecuador, meine Koffer gepackt, meine Frau dort gelassen, bin zurückgeflogen, habe dann meiner Mutter und meinen Geschwistern diese ganze Beerdigungssachen gemacht. Und dann ist mir eines klar geworden, warum wir von Kanada zurück mussten und keinen schönen Nationalpark hatten, sondern nur Schnee. Und auf einmal war mir klar, hey, so war das, dass mein Vater noch seine Enkeltochter erleben darf. Wir noch ein Bild haben. Meine Mutter hat es mir gesagt, der Vater war so happy, sein erstes Enkelkind auf dem Schoß zu haben. Und ich habe das Bild bis heute, ich habe das aufgehängt bei mir, mein Vater mit unserer Tochter. Und dann ging alles, alle Bitterkeit raus und es sind einfach in Danksagung umgemünzt worden. Danke Gott. Es gibt so viele Dinge, die ich nicht verstehe, aber ich will danken lernen. Du weißt es besser. Ich check's nicht. Ich kämpfe vielleicht auch dagegen und es ist nicht einfach, das zu danken, aber die Alternative ist Verbitterung und fehlender Fülle Gottes in deinem Leben. So, letztes. Christliche Spiritualität ist Handlungsspiritualität. Paulus sagt im 4. Vers, einander unterordnend, einer dem anderen. So, Paulus sagt, okay, das ist wichtig zur Fülle des Heiligen Geistes, sein Wesen und seinen Willen in mein Leben einbauen, weil ich weiß, die sind alle gut. Die sind gut. Ich will das tun. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und der Vater und der Sohn werden Wohnung bei ihm nehmen. Da ist die Fülle des Geistes, wo ich mich ausrichte, seinen Willen zu tun. Handlungsorientiert. Wenn ich Gott sage, was, wann, wie, warum auch immer, wann du willst, auf dein Wort hin bin ich bereit, es zu tun. Handlungsorientiert. Die Fülle des Geistes ist nichts extra Galaktisches, sondern sehr erdengebunden. Das ist nichts extra Galaktisches, sondern sehr erdengebunden. Warum sage ich das? Weil Paulus in den nächsten Versen im Epheserbrief beschreibt, wie so ein Leben aussieht, wo der eine dem anderen sich unterordnet und bereit ist, den Willen Gottes zu tun. Und es fängt an in der Ehe, dass der Mann seine Frau liebt, wie Christus die Gemeinde, und die Frau den Mann respektiert, wie die Gemeinde Christus respektiert. Und dann geht es weiter mit den Eltern, die ihre Kinder nicht zum Zorn reizen, und die Kinder, die ihren Eltern gehorsam sind. Und dann geht es weiter mit den Arbeitgebern, die ihre Arbeitnehmer gut behandeln sollen und die Arbeitnehmer, die für ihre Arbeitgeber gut arbeiten sollen. Und dann geht es so weiter mit Mission und Gebet und das Ganze ist auf dieses Leben her gestrickt. Die Fülle des Geistes ist nicht etwas außerhalb dieses Lebens, sondern ist gegeben, um dieses Leben handlungsorientiert in der Ethik von Jesus zu leben im Reich Gottes. Heinz-Peter Hempelmann hat mal gesagt, es geht eben dabei nicht nur um Lustgewinn, sondern um Lebensgestaltung. Nicht um Alltagsflucht, sondern um Alltagsbewältigung. Nicht um Erlebnis, sondern um Lebensspiritualität. Nicht um Ausstiegs, sondern um Alltagsspiritualität. Die Fülle des Geistes ist da, wo meine Handlung ausgerichtet ist, den Willen Gottes zu tun in meinem Leben. Das gibt mir Kraft und Weisheit, meine Ehe gut zu leben, Kraft und Weisheit, meine Kinder zur Ehre Gottes zu erziehen. Es gibt mir Kraft und Weisheit, die Dinge umzusetzen in meinem Leben. Ich habe es gestern Abend angesprochen. Dieses Gute des Geistes in mein Leben hineinkommt, der meinen Charakter verändert. Diese Charismen, die in mein Leben hineinkommen, die mir helfen, anderen zu dienen. Und vor allem diese Kraft, die dadurch hineinkommt in mein Leben, den Charakter verändern zu lassen, die Charismen anzuwenden im Dienst für andere. Diese Kraft, die Dinge umzusetzen gegen den Widerstand der Welt und meiner alten Natur. Der Geist Gottes will, dass ich das lebe. Und nur da, wo ich dazu bereit bin, wird er mich erfüllen. Weil ich die Fülle dieses Geistes gebrauche, um in Kraft das zu leben, was er von mir will. Und es ist schön, und damit schließe ich heute Abend mit einem kleinen Auszug aus einem Buch von Mike Iaconelli. Der hat geschrieben über dieses Gute des Geistes Gottes, der den Charakter verändert und die Charismen schenkt, aber vor allem die Kraft, die er gibt, um beides gestalten, umzusetzen in meinem Leben. Er sagt, vielleicht wird Gottes Kraft in den kleinen Dingen sichtbar, die Fülle Gottes, wie im Zungenreden oder in der Krankenheilung. Er nennt es die kleinen Dinge. Ganz bewusst. Nicht, dass die nicht gut wären, aber das sind die kleinen Dinge. Und dann sagt er, aber bestimmt auch in den großen Dingen. Sie ist zum Beispiel die Kraft zu bestimmen, Fernseh- und Kinofilmen Nein zu sagen. Die Kraft zum unbequemen Ja zu sagen. Die Kraft, Unzulänglichkeiten und Fehler zuzugeben. Die Kraft, Menschen um Vergebung zu bitten, denen ich Unrecht getan habe. Die Kraft, mich um Menschen in Not zu kümmern. Witwen und Waisen. Die Kraft, mehr Bücher zu lesen, einschließlich der Bibel. Die Kraft, länger zu beten. Die Kraft, in der Gemeinde durchzuhalten, auch wenn mir nicht alles gefällt. Die Kraft, an meiner Ehe zu arbeiten. Die Kraft, zu vergeben. Die Kraft, andere zu bestärken, die Kraft, Verantwortung für meinen Handel zu übernehmen, die Kraft, auf das zu verzichten, was zwar meiner Karriere helfen würde, aber kollidiert mit den Interessen meiner Familie. Die Kraft, auf materielle Dinge zu verzichten, die viel Zeit, Geld und Aufmerksamkeit brauchen und mich von den wesentlichen Dingen des Lebens ablenken. Die Kraft, ich liebe dich zu sagen, zu meinem Ehepartner und zu meinen Kindern. Die Kraft, Ungewissheiten zuzulassen. Die Kraft, Kritik und Ablehnung in Kauf zu nehmen, wenn ich moralisch und zeugnishaft für Jesus und sein Reich eingetreten bin. Die Kraft, vorübergehend von meinen Kindern nicht gemocht zu werden, wenn ich Nein sagen musste. Die Kraft. Darum geht es in der Fülle des Heiligen Geistes. Die ist alltagsbezogen. Genau diese Kraft. Und wisst ihr, das ist das Schönste am Reich Gottes, wo wir diese Kraft erleben und diese Kraft, von dieser Kraft erfüllt werden. Da wird unser Leben um uns herum verändert. Das fängt an in unseren Ehen, in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz. Es schafft eine neue Atmosphäre. Eine Atmosphäre des Heiligen Geistes, in Kraft zu lieben. In Kraft sich zu freuen, in Kraft Hoffnung zu haben. Liebesmenschen zu sein, Freudemenschen zu sein, Hoffnungsmenschen zu sein, Barmherzigkeitsmenschen zu sein, in diese Welt hinein. Und es wird eine andere Atmosphäre schaffen, die mir selber Freude schafft und die zeugnishaft ist für diese Welt. Weil genau an diesen kleinen Dingen des Lebens entscheidet sich die große Atmosphäre unseres Lebens. Und persönlich, ich kann es euch nur sagen, ich bin da sehr egoistisch, ich lebe gerne in einer Atmosphäre, die kontrolliert ist vom Geist Gottes und seiner Liebe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber deshalb will ich immer wieder neu suchen, erfüllt zu werden von diesem Heiligen Geist, indem ich die vier Dinge umsetze in meinem Leben und mich immer wieder hinhalte in der Armut des Geistes und sage, hier bin ich Gott. Erfüll du mich mit deinem Geist. Lass mich jemand sein, der dein Wort ins Zentrum stellt, der viel und gerne singt, der lernt, in allem Dank zu sagen und der immer wieder neu diesen Willen formuliert, auf dein Wort hin, egal was du möchtest, hier bin ich, erfüll du mich damit und mach du mich zu so einem Menschen. Amen.